Willkommen im Predigt-Podcast der Baptistengemeinde Leipzig. Schön, dass du reinhörst. In diesem Format stellen wir dir die Predigten aus unseren Gottesdiensten zum Nachhören zur Verfügung. Wenn sich beim Hören für dich Fragen ergeben oder du Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, dann schreib gern eine Mail an kontakt@baptisten-leipzig.de. Viel Freude beim Zuhören!
Wir sind auf dem Weg zu Ostern in der Passionszeit mit der Predigtreihe auf dem Weg zum Ziel und heute mit der Weiterführung dieses Satzes, Satzanfangs, ansteckend fröhlich. Am Anfang eine Frage: Welcher Mensch, den du kennst, hat das ansteckendste Lachen? Erzählt euch das mal. Erik Stefan, ja. Welcher Mensch, den du kennst, hat das ansteckendste Lachen? Wer fällt dir ein? Im Alpha-Kurs ist es definitiv Emily. Und die zweite Frage, die Aussage, Freude bestimmt mein Leben, die findet ihr auf, Henry, die nächste Folie. Freude bestimmt mein Leben. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 trifft auf mich überhaupt nicht zu, ich weiß nicht, was Freude ist. Und 10, ich habe ständig Muskelkater hier oben, weil ich die Backen nicht mehr runterbekomme. Wie schätzt du dich selber ein? Freude bestimmt mein Leben auf einer Skala von 1 bis 10. Schwierig. Kommt auf die Tagesverfassung an, könnte man jetzt sagen. Bitte? Der Ort, in dem ich mich gerade befinde. Natürlich, das hat Schwankungen. Wenn man es mal so im Durchschnitt zieht, ist das, finde ich, eine interessante Frage. Bestimmt Freude mein Leben? Ist das erstrebenswert? Wir haben letztes Jahr zwei alte Herren beerdigt, die Urgesteine dieser Gemeinde waren. Wolfgang und Horst. Und beide Männer hat ausgezeichnet, dass sie von Freude geprägt waren. Ihr Leben war von Freude bestimmt. Das Lachen von Wolfgang höre ich manchmal noch, wenn ich hier so, wenn es so ganz still ist, durchs Treppenhaus gehe. Und Horst, keiner hatte so viele Falten wie er. Das ist einmal die Gravur des Lebens. Und am schönsten kamen sie zur Geltung, wenn er gelacht hat. 4,5 Millionen Falten, ich habe sie mal gezählt. Hat eine ganze Menge gedauert. Großartig. Zwei Männer, die in ihrem Leben durch tiefe Täler gegangen sind. Zwei Männer, denen das Leben alles abverlangt hat. Und zwei Männer, die am Ende eine Freude ausstrahlten, die einfach ansteckend war. Wer nimmt ihre Plätze ein? Also ich finde, Reinhold, dass du den Wolfgang beerben könntest. Da bist du, glaube ich, auf einem guten Weg. Den Platz mit den meisten Falten, da können wir ja nachher mal beim Kirchencafé diskutieren, wer den übernehmen möchte. Jedenfalls ist das schön, wenn man Menschen hat in seinem Umfeld, die von Freude geprägt sind. Da wird es heller im Zimmer. Auf dem Weg zum Ziel nach Jerusalem ist Freude ein ständiger Begleiter von Jesus. Lukas hat in seinem Bericht über das Leben von Jesus eine ganze Menge davon zusammengesammelt. Geschichten, Beweise, die davon reden, dass Freude ein Begleiter von Jesus war. Von Anfang an. Die Hirten, die an der Krippe das Jesuskind finden, sie gehen voller Freude und erzählen jedem davon. Die Weisen aus dem Orient gehen fröhlich wieder nach Hause. Hanna und Simeon, zwei alte Herrschaften im Tempel. Sie sind von Freude erfüllt, dass ihnen das Vorrecht geschenkt ist, den Messias, auf den sie so lange gewartet haben, noch in den eigenen Armen halten zu dürfen. Die Hochzeit zu Kana, so ein Mist, der Wein ist alle. Und dann sorgt Jesus für den besten Wein, den die Menschheit je getrunken hat, und die Freude bricht sich Bahn. Gelähmte standen auf und haben getanzt. Blinde konnten wieder sehen und haben sich ständig die Freudentränen aus den Augen reiben müssen. Leprakranke wurden heil und sind in Unterhose durch die Straßen gerannt vor Freude, weil sie allen zeigen wollten, wie wunderbar die Babyhaut jetzt wieder ist. Steht da nicht so. Ein verstorbener Junge lebt, von Jesus Christus zum Tod auferweckt, und seine Mutter ist tief berührt von Freude. 5000 Menschen werden satt und gehen fröhlich, gesättigt nach Hause. Eine Frau, die das ganze Leben lang gebückt gegangen ist, wird durch die heilende Hand von Jesus Christus aufgerichtet und ihr Gesicht strahlt. Kinder werden gesegnet, von Jesus auf den Arm genommen und sie freuen sich. Zachäus fängt ein neues Leben an und das, was ihm bisher wichtig war im Leben, das ist auf einmal völlig unwichtig, weil die Freude des Himmels Einzug hält in seinem Haus. Lukas erzählt davon, dass das Reich Gottes mit Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und dass mit jedem Schritt, den Jesus tat, sich die Freude ausbreitet. Jesus erzählt drei Gleichnisse hintereinander. In Lukas 15 sind sie überliefert. Drei Gleichnisse, die ganz eng zusammengehören, die im Grunde genommen in drei verschiedenen Varianten dieselbe Geschichte erzählen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Silbermünze und vom verlorenen Sohn. Der Hirte sucht unermüdlich, bis er das eine Schaf gefunden hat. Die Frau fegt das ganze Haus, bis sie das eine Silberstück, das sie so, für sie so wertvoll ist, wieder in den Händen hält. Und der Vater schließt den verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, voll Liebe in seine Arme. Alle drei Gleichnisse haben eines gemeinsam: die Freude darüber, dass etwas oder jemand Verlorenes wieder da ist. Ein paar Geschichten haben wir vorhin schon miteinander geteilt. Drei Geschichten, die davon erzählen, wie schmerzhaft das ist, wenn etwas oder jemand verloren gegangen ist, wie mühsam das ist, zu suchen und wiederzufinden und wie überwältigend schön die Freude ist, wenn das Verlorene endlich wieder gefunden ist. Die Kernaussage aller drei Gleichnisse steht am Ende dieses sogenannten Gleichnisses vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater auf der nächsten Folie. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das Feiern und die Freude überstrahlt oder ist der Abschluss eines langen und schmerzhaften Prozesses. Hier sagt der Vater sogar: Mein Sohn war tot. Er war nicht buchstäblich tot, aber er war wie tot. Er war unerreichbar für mich und er ist wieder nach Hause gekommen. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Und es gibt nur eine angemessene Reaktion darauf, nämlich die Freude, das Feiern. Was meint Jesus, wenn er in diesem Gleichnis von verloren spricht? Was bedeutet dieser Begriff verloren? Verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. In Jesaja 53 heißt es: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, auf seinen Holzweg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir alle gingen wie in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ein Mensch ist dann verloren, so beschreibt es die Bibel, wenn er nicht dort ist, wo er hingehört. Ein Mensch ist dann verloren, wenn er nicht dort ist, wo er hingehört. Wohin gehört jeder Mensch? In eine liebevolle, persönliche Beziehung zu seinem Schöpfer. Das ist die Ortsbeschreibung, die Beziehungsbeschreibung, die für jeden Menschen gilt, die Gott für jeden Menschen vorgesehen hat. Und die Folge von Verlorensein ist, dass wir uns selbst verlieren. Malte hat ein Stückchen davon erzählt und das kann ja jeder in seiner eigenen Biografie auch selber mal nachfühlen, nachforschen. Jeder von uns kennt Phasen in seinem Leben, wo du dich verloren hast. In der Arbeit, in den Sorgen, in Beziehungen, in Machtstreben, in Gewalt, in Träumen. Und wenn ich verloren bin, dann bin ich unablässig auf der Suche, etwas zu finden, was Halt und Hoffnung gibt. Darüber haben wir vergangenen Sonntag nachgedacht. Die sind alle weggeräumt, fällt mir gerade auf. Da waren so die ganzen vorgeblichen Wichtigkeiten des Lebens, die unserem Leben vermeintlich Bedeutung verschaffen. Ein Mensch ist verloren, wenn er nicht dort ist, wo er hingehört. Bill Heibels, ein Pastor aus den USA, hat einmal folgende Geschichte erzählt. Er ist nach draußen gegangen vor sein Haus, um das Altpapier in die Altpapiertonne zu bringen. Und er klappt die Tonne auf und er schaut hinein und auf dem Altpapierstapel, der da drin schon liegt, ist ein Bild von einer vermissten Anzeige eines Kindes. Ein Kind ist vermisst und in der ganzen Nachbarschaft wurden Zettel verteilt. Und dieses Bild lag oben auf dem Stapel Altpapier in dieser Tonne. Und er hat gesagt, ich habe kurz reingeschaut, dann habe ich mein Altpapier da drauf gepackt und habe die Klappe zugemacht. Und in diesem Moment hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen. Warum ist es dir völlig bedeutungslos, dieses Bild zu sehen? Warum löst es überhaupt nichts in dir aus? Und er hat gesagt, naja, es ist nicht mein Kind. Ich habe überhaupt gar keine Beziehung zu dieser Person. Und der Heilige Geist fragt weiter, und was wäre, wenn es dein Kind wäre? Das ist völlig klar. Ich würde Millionen Kopien von diesem Foto machen. Ich würde sie jedem verteilen, in der ganzen Nachbarschaft, an jeden Baum hämmern, damit alle mithelfen, dass mein Kind gefunden wird. Und dann sagt der Heilige Geist zu ihm, und jetzt weißt du, wie es dem Vater im Himmel geht, der auf der Suche ist nach jedem einzelnen seiner verlorenen Menschenkinder. Und er sagt, das war eine ganz tiefe Lektion für den Blick auf die Menschen, zu spüren, ich sehe ein Bild in der Altpapiertonne und es ist mir völlig egal, weil ich keine Beziehung habe, aber Gott hat eine Beziehung. Er ist der Vater, der in dem Gleichnis, so wird es ja so beschrieben, der jeden Morgen zur Straße geht und Ausschau hält, wann kommt mein Kind nach Hause? Wann kommt mein Kind nach Hause? Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Mission Jesu. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was heißt das? Er sucht. Ich werde gefunden. Er rettet. Und ich werde nach Hause gebracht. Er erkauft mich. Er kauft mich frei und ich werde befreit. Er erlöst mich und ich werde lebendig. In dem Gleichnis vom Schaf und von der Münze ist das ganz eindeutig so beschrieben. Weder das Schaf noch die Münze hat irgendeinen Beitrag dazu geleistet, gefunden zu werden. Das ist wichtig zu beobachten. Sie wurden gesucht mit großer Anstrengung und wurden dann gefunden. Der verlorene Sohn, der macht sich zwar auf den Weg nach Hause, er ist beteiligt, dass er nach Hause kommen darf, dass er aufgenommen wird, verdankt er einzig und allein der Gnade des Vaters. Gefunden und gerettet werde ich. Das ist etwas, was in mir und an mir geschieht, das ich niemals selbst herbeiführen kann. Es ist ein passives Geschehen, was mir geschenkt wird. Etwas Wunderbares, etwas Kostbares geschieht mir. Und ich bin der, der sagen kann, ich bin wiedergefunden worden. Ich durfte nach Hause finden, weil Gott sich in Jesus Christus auf den Weg gemacht hat, mich zu suchen und zu finden und nach Hause zu bringen. Ich finde das wichtig, weil wir frommen Leute manchmal sagen, ich habe mich für Jesus entschieden. Und da kommt zweimal ich drin vor. Und Jesus erinnert uns daran, mein lieber Freund, dass du zu Hause in der Geborgenheit, in der liebevollen persönlichen Beziehung mit dem Vater leben darfst, ist ein Geschenk des Himmels und wird es immer bleiben. Dass du gefunden worden bist, ist das größte Wunder, das auf dieser Erde zu feiern ist. Der Epheserbrief drückt es so aus: Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Wir waren abgeschnitten vom Leben, weg von Gott. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und was Malte vorhin schon angedeutet hat, ist, das Ganze, die ganzen Liederbücher sind voll von Freudenliedern darüber, dass das möglich ist. Dass Menschen gerettet werden, dass sie gefunden werden, dass sie nach Hause finden, dass sie dort zurückkehren, wo sie hingehören. Ihr könnt mal mitmurmeln, ihr graubehaarten Menschen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnt und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's. Und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Alter Schinken, tiefe Freude. Was für ein Geschenk. Ein Zitat von Hannah Hümmer, die Mitbegründerin der Christusbruderschaft. Nächste Folie. Wenn der Auferstandene dir begegnet und du sein Wort hörst, kommt die ganze Klarheit Gottes in dein Leben und durchbricht deine Zeit mit Ewigkeit, dein Elend mit seinem Sieg, deine Traurigkeit mit unendlicher Freude. Wir stehen in einer langen Tradition von Menschen, durch die Generationen hindurch, die diese Erfahrung machen durften. Am Ende die Freude. Eine Freude, die von innen kommt. Eine Freude, die nicht am nächsten Morgen wieder verpufft ist, sondern die eine tragende Melodie durchs ganze Leben bildet. Eine Freude, die vom Himmel kommt. Eine Freude, die das ganze Leben hell und weit macht. Eine Freude, die in so vielen Liedern ihren Ausdruck findet. Auf dem Weg zum Ziel wächst die Freude. Je klarer und tiefer ich mir bewusst bin, was Jesus Christus für mich getan hat. Und das ist die Übung auf diesem Weg zum Ziel. Jeden Morgen wieder neu dafür Danke sagen, dass ich dazugehören darf, dass ich gerettet, dass ich gefunden, dass ich zurückgebracht bin, dass ich Sohn und Tochter des Höchsten heißen darf, Und liebe Schwestern und Brüder, wenn das zur Banalität wird, zur Selbstverständlichkeit, dann verdunstet die Freude. Und die Freude wird angefacht, je lebendiger und je klarer und je plastischer mir das wird, je greifbarer ich das habe. Deswegen ist es so eine wichtige Übung, immer und immer wieder dafür Danke sagen und es nicht als selbstverständlich nehmen, dass ich zu Christus gehören darf. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, sehen wir das am älteren Sohn, der Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr und Jahr seine Pflicht tut. Er ist der Gewissenhafte. Er ist der, der immer gehorsam ist, der alles richtig machen möchte, der treu ist, der gehorcht und der auf der Länge des Weges mit Last und Sorgen konfrontiert ist. Und er am Ende wird er zu einem Griesgram. Das kann passieren. Und der Vater nimmt ihn zur Seite und sagt, hast du vergessen, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört? Ich finde das einen Höhepunkt in diesem Gleichnis. Hast du vergessen, sagt der Vater, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört? Und hast du vergessen, was das für eine Kraft hat, für eine Autorität, für ein Leben? Und der ältere Sohn, so wird er dargestellt, er muss bekennen, das habe ich völlig aus dem Blick und aus meinen Emotionen verloren. Es ist einfach nur selbstverständlich geworden. Überleg dir das mal, dass dein Vater im Himmel sagt, alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Alles. Glaube ich nicht. Der Beweis dafür ist der Heilige Geist, der seit Pfingsten auf die Kirche ausgegossen ist. Und der geschenkt ist, dass du das wissen kannst und auch erfahren kannst, dass Gott dir nichts vorenthält, sondern dass er buchstäblich sich dir selbst schenkt. Und das zu buchstabieren, dazu reicht ein Menschenleben nicht aus. Aber das ist die Übung auf dem Weg zum Ziel, dass wir das begreifen und annehmen und dazu Ja sagen und immer mehr ins Staunen kommen. Ist das wirklich so, Vater im Himmel, dass du mir nichts voreinhältst, dass alles, was dir gehört, auch mein ist? Wenn deine Freude verdunstet ist auf dem Weg, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ganz ehrlich, ich sehe nur die Mühen und die Erwartungen von mir selbst und von anderen Menschen, wenn du vergessen hast, was es wirklich bedeutet, Tochter und Sohn des Höchsten zu sein, dann bitte ich dich, komm heute und lass dich segnen, wenn wir nachher Lieder singen, lass dich segnen und bitte darum, dass der Heilige Geist neu dein Leben erfüllt und dass dir das neu geschenkt ist, diesen Zuspruch und diese Kraft. Alles, was dem Vater gehört, das soll dir geschenkt sein, dass die Freude neu Einzug erhält und das Leben, das Gott dir zugedacht hat, Leben in seiner ganzen Fülle. Der ältere Sohn, wir wissen das nicht, wie die Geschichte ausgeht. Jesus hört immer an der entscheidenden Stelle auf. Ärgert mich manchmal. Wir wissen es nicht, wie er sich entschieden hat. Aber bleib nicht am Rand stehen. Lass dich bitten, heute Morgen von deinem Vater im Himmel. Komm ganz nach Hause, wieder neu. Lass dich füllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Lass dich füllen mit der Freude des Himmels. Dass du ein Mensch bist, der von Freude geprägt ist. Und aus dieser Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, wurde von Anfang an eine kraftvolle Bewegung. Wir lesen noch ein Stück Apostelgeschichte. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das haben wir letzte Woche besprochen. leben mit leichtem Gepäck. Sie verkaufen sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Spürt ihr was? Da war Leben, aber richtiges Leben. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist die Beschreibung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, von Menschen, die erfüllt sind von einer Freude, die eine kraftvolle Ausstrahlung hat. Die Freude ist der Kraftstoff der Mission. Die Freude ist der Kraftstoff der Mission. Nächste Folie könnt ihr euch abfotografieren für die nächste Woche. Der Heilige Geist ist der Motor der Mission. Er ist der, der uns in Bewegung setzt. Und die Freude ist der Kraftstoff der Mission. Wolfgang war wenige Wochen zum Ende seines Lebens hin nochmal umgezogen ins Pflegeheim. Und er hat in diesen wenigen Wochen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die Pfleger haben gefragt, was ist mit ihnen los? Sie sind immer fröhlich, gut gelaunt. Und dann hat er mir gesagt, ja André, dann habe ich denen von Jesus erzählt. Und die ganzen Bewohner drumherum haben ihn gefragt, sie kriegen ständig Besuch, wir kriegen keinen Besuch. Was ist da los? Haben sie so eine riesige Verwandtschaft? Ja, weißt du, André, dann habe ich ihnen von der Gemeinde erzählt, von meiner Familie. Das hat er ausgestrahlt, diese Freude. Und an dem Platz, an diesem ganz begrenzten Lebensraum, hat er Menschen beeindruckt, weil diese Freude in ihm kraftvoll und lebendig war. Wenn ich mal alt bin, dann möchte ich, dass das bei mir auch so ist. Und das bedeutet für den Kraftstoff zur Mission, dass ich von dieser Freude her ganz anders auf die Menschen schaue, mit denen ich zusammen unterwegs bin. Ich lebe, das wisst ihr, mit vielen Leuten in unserem Haus zusammen, mit denen wir mittlerweile ganz eng freundschaftlich unterwegs sind. Und wenn ich für sie bete, dann stelle ich mir vor, wie schön das wäre, wenn sie nach Hause finden, zum Vater im Himmel, wenn sie getröstet werden, wenn sie geheilt werden, wenn sie Leitung finden für ihr Leben, wenn sie Hoffnung finden, dass sie befreit werden, dass sie belebt werden, dass sie diese schöne Erfahrung machen, die es nur bei Gott zu machen gibt. Geliebt zu sein und angenommen zu sein und dort zu sein, wo ich hinkomme. Und ihr erinnert euch an manche Taufzeugnisse, dass Menschen sagen, und dann habe ich Christus kennengelernt, er hat mich gefunden und es war wie nach Hause kommen. Endlich zu Hause, endlich dort, wo ich hingehöre. Und so bete ich für die Menschen in meinem Haus, in meiner Straße, dass sie nach Hause finden in die liebende Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und ich empfehle dir das, ich mache dir Mut, dass du so von dieser Freude her, von diesem Bild, das Jesus in diesen drei Gleichnissen zeichnet, dass du von dieser Freude her betest für die Menschen, mit denen du tagtäglich unterwegs bist. Und dass du mit deinem Vater im Himmel im Gespräch bist. Wie kann es gelingen, dass sie diese Erfahrung machen, die mein Leben so groß und hell und rein, klar und stark macht? So, jetzt aber noch einen sachlichen Schluss. Ich möchte dir zusprechen. Stell dir vor, du sitzt mit Jesus, deinem Bruder, am Tisch des Vaters, in dem Bild des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, nach Hause gekommen, dort, wo du hingehörst. An diesem Tisch wird dir gezeigt, wer du wirklich bist. Ich spreche dir zu, wenn du das sagen kannst, ich bin angekommen zu Hause beim Vater im Himmel, dann spreche ich dir zu, du bist in Ewigkeit geliebt. auf allen Abwegen, die du auch vielleicht noch weiterhin gehen wirst. Du wirst von Jesus Christus begleitet, gesucht und immer wieder nach Hause geholt, so wie Malte das erzählt hat. Du wirst bei ihm zärtlich geborgen sein. Und wie in dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, er wird dich auf seinen Schultern tragen. Du bist Gott eine Freude. Und deshalb komm nach Hause heute und lass dich anstecken von der Freude des Himmels. Amen.
Das war der Predigt-Podcast der Baptistengemeinde Leipzig. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, findest du uns unter Baptisten Leipzig auf Facebook und Instagram oder über unsere Website www.baptisten-leipzig.de. Du hast Fragen, Gebetsanliegen oder möchtest Kontakt zu uns aufnehmen? Dann schreib gerne eine Mail an kontakt@baptisten-leipzig.de. Wir freuen uns, von dir zu lesen oder dich persönlich kennenzulernen.